war so ein Kind, ich habe mich sehr in meine Traumwelt zurückgezogen. Also ich habe so sehr für mich gelebt, das war dann auch später so mein Muster. Also wenn es mir irgendwie draußen zu schwierig wird, dann gehe ich so in meine Fantasy-Welt. Muss einfach ganz schnell trinken und das ist ein total tolles Gefühl. Schmeckt eklig, aber trinken ganz schnell. Und dann, ja, dann habe ich es gemacht und dann war eben dieses erlösende Gefühl. Der Beginn der Sucht ist ja immer, es entspannt sich. Irgendwas, was ich vorher vielleicht gar nicht so mitgekriegt habe, was mich unter Dauerstress gesetzt hat oder mein Nervensystem unter Dauerstress gesetzt hat, entspannt sich auf einmal.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Unser Thema diesmal Sucht und Süchtige. Der Süchtige ist nämlich nie allein. Er hat natürlich ein gesellschaftliches Umfeld und das, ob es will oder nicht, wird immer in die Sucht mit reingezogen, in die Suchterkrankung und ist damit dann das, was man unter dem Fachbegriff co-abhängig ist, zu verstehen. Und darunter leiden natürlich nicht nur die Partner, sondern vor allem, wenn es die denn gibt, auch die Kinder. Und über einen solchen Fall, solch eine spannende Geschichte, wollen wir in dieser Folge berichten. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Jana, herzlich willkommen.
Ja, danke, Oliver.
Bei dieser Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldner. Jana, du hast, vor knapp 2 Jahren hier im Selbsthilfezentrum Seekitz Potsdam die Initiative oder die Selbsthilfegruppe, kann man sagen, CODA, initiiert, nicht erfunden. Das kommt aus Amerika, das Prinzip. Da können wir nachher noch drüber reden. Und CODA, das steht für Codependent Anonymous. Also es sind die anonym bleiben wollenden Co-Abhängigen. Wir bleiben mal beim deutschen Begriff Co-Abhängige. Das ist hier mehr gebräuchlich. Und Jana, erzähl doch mal, wann war für dich der Punkt, bevor wir dann nochmal deine ganze Geschichte aufdröseln, weil du hast das wirklich von Kind an leider erleben müssen, das sucht man sich ja nicht aus. Wann war denn so der Punkt für dich, wo du gesagt hast, Mensch, ich bin co-abhängig? Wann hast du zum ersten Mal dieses Wort für dich benutzt?
Das ist ganz schwierig auszumachen. Das war ein fließender Prozess. Die richtige Erkenntnis, also so die richtige Erkenntnis kam eigentlich erst, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Ich hatte also selbst ein Alkoholthema entwickelt sozusagen. Aber ich habe früher, bin immer mal wieder mit dem Begriff in Berührung gekommen. Und ich habe natürlich auch gespürt, dass an der Stelle was ist. Aber ich habe das, so wie viele Co-Abhängige bilden selbst auch eigene Süchte aus. Und ich habe das eben auch kompensiert übers Alkoholtrinken, dadurch nicht so gespürt. Und erst als das Alkoholtrinken für mich ein Thema wurde, wo ich gemerkt habe, es gefällt mir eigentlich nicht, wie ich damit umgehe und das möchte ich nicht für mein Leben. Und als ich das dann entzogen habe, als ich diese Droge entzogen habe, da kam das eigentliche Thema hoch. Ne? Da habe ich eigentlich gemerkt, okay, da ist was drunter.
Das war die Co-Abhängigkeit.
Und das war die Co-Abhängigkeit.
Dann lass uns da mal reingehen. Co-abhängig, so ein sperriger Begriff, der bedeutet ja erstmal, dass man selber nicht süchtig ist, aber in Strukturen, Familienstrukturen in dem Fall gefangen ist, wo eben Sucht ist. Erzähl mal, wie war das in deinem elterlichen Haus, in deiner Familie?
Also Sucht ist ja so ein Begriff, wo viele Leute jetzt erstmal irgendwie ein Bild dazu haben, was wahrscheinlich nicht so ganz stimmig ist. Also ich mag so ganz gern die Literatur von Ann Wilson Schief, würde ich an der Stelle auch empfehlen, wenn man sich mit dem Thema befassen will. Und die spricht ja vom Suchtsystem. Die sagt, im Prinzip leben wir gesellschaftlich in einem Suchtsystem so. Und das heißt, es betrifft nicht nur Familien, wo jetzt wirklich so, ein Alkoholikervater ist oder so oder heroinspritzende Eltern, sondern es kann einfach ein dysfunktionales Familiensystem sein. Auch da stecken Süchte dahinter. Das können halt Verhaltenssüchte sein, emotionale Abhängigkeiten und so weiter. Also das kennzeichnet eigentlich dieses Familiensystem, was von Abhängigkeiten, also ein abhängiges Familiensystem. Und das Kind wächst darin auf. Und was war jetzt nochmal deine Frage?
Naja, erzähl doch mal, wie es bei dir war.
Ach so, ja. Okay, bei mir war das so, ich bin natürlich keine Psychiaterin, deswegen ist es schwierig, eine Diagnose für meine Mutter zu stellen. Ja, genau. Aber so, ich würde sagen, sie ist eine Narzisstin, meine Mutter, und mein Vater ein schwerer Alkoholiker. Und ich habe auch noch Geschwister und das war so das Familiensystem, aus dem ich kam.
Waren die Geschwister älter?
Oder? Ja, ich war die Jüngste, genau. Und ja, ich musste mich im Prinzip so aus heutiger Sicht selbst versorgen. Ich musste mich so darum kümmern, dass meine Eltern sich um mich kümmern. Das heißt, ich musste immer gucken, wie geht's denen gerade, was brauchen die? Das war sozusagen meine Ausrichtung, was brauchen meine Eltern, damit die sich dann wiederum gut um mich kümmern. Also gut,
ja klar, weil du sie gut, brauchst.
Nicht wirklich, aber damit sie mir das Nötigste geben, was ich brauche.
Als Kind, genau. Mhm. Das ist ja dann wirklich so, dass die Kinder das auch aus Eigeninteresse, Eigennutz eben machen. Was sollen sie machen, weil die brauchen die Eltern. Ne? Genau. Das heißt also, wenn du dich so erinnerst, als du klein warst, 4, 5, 6, so, ne, wenn man so die Erinnerungen haben, dann kennst du das so, der Vater war also Alkoholiker, der trank zu Hause und die Mutter hat die auch getrunken? Oder?
Nein.
Ja, nicht, aber die würdest du heute sagen, war eben typisch co-abhängig.
Na, ich würde sagen, sie ist eine, weiß nicht, es gibt ja, das sind ja immer so fließende Sachen, so eine co-abhängige Narzisstin. Also sie hatte sehr narzisstische, sehr manipulative Tendenzen und sehr kontrollierend. Also das ist natürlich auch ein Kennzeichen für Co-Abhängigkeit. Aber Co-Abhängigkeit, also das ist so ein wahnsinnig weites Feld und das kann sich in so vielen verschiedenen Störungsbildern auch wiederfinden, dass es ganz schwierig ist, das auf den Punkt zu bringen, was ist das eigentlich? Im Prinzip könnte man sagen, ja, im Suchtsystem, ich benutze mal diesen Begriff, sind eigentlich alle co-abhängig. Das heißt, auch der Süchtige ist co-abhängig. Also es ist ein abhängiges System und alle Beteiligten sind voneinander abhängig. Das heißt, alle sind co-abhängig in irgendeiner Form.
Ja, aber das sind krankhafte Strukturen.
Ja, aber so dieses Klassische, woher der Begriff eigentlich kommt, ist eben aus dem Alkoholismus. Also da hat man es eben festgestellt, in der Arbeit mit Alkoholikern hat man eben festgestellt, dass die Familienmitglieder, also die Frauen und Kinder, bestimmte krankhafte Züge zeigen. Und dass man das irgendwie immer wieder findet und so. Und da prägte sich dieser Begriff der Co-Abhängigkeit. Es kommt also eigentlich aus der Alkoholismus-Genesung.
Genau.
Und dann hat man aber mit der Zeit immer mehr gesehen, dass diese Struktur der Co-Abhängigkeit noch ganz andere Facetten hat und in ganz anderen Bereichen sich auch zeigt.
Früher war das ja gar kein Thema. Das ist ja jetzt dann auch in den letzten Jahrzehnten auch hochgekommen und erforscht worden. Ja. Wie war denn das eigentlich? Also war dann zu Hause immer Streit? Also hat dann deine Mutter dem Vater immer Vorwürfe gemacht, wenn er getrunken hat? Oder wurde das akzeptiert? Und wurde nach außen immer so das Bild hergestellt, in der Familie ist alles in Ordnung?
Naja, das ist ja so das Herkömmliche, was man häufiger mal hört. Ne? Ja, es gab viel Drama im Elternhaus auf jeden Fall. Ich war so ein Kind, ich habe mich sehr in meine Traumwelt zurückgezogen. Also ich habe so sehr für mich gelebt. Das war dann auch später so mein Muster. Also wenn es mir irgendwie draußen zu schwierig wird, dann gehe ich so in meine Fantasy-Welt. Und da habe ich dann meine Ruhe so. Und deswegen habe ich das jetzt nicht so dolle mitgekriegt, wie du das jetzt beschrieben hast. Meine Familie war jetzt nicht so eine, die nach außen so unglaublich glänzen musste, wie man das oft hört. Ne? Das war eher so ein, so ein Künstlerambiente irgendwie. Das war eine.
Ich komme aus der. Was waren deine Eltern, wenn ich fragen darf?
Mein Vater ist Arbeiter. Meine Mutter, könnte man sagen, Künstlerin. Und die haben sich, ich komme ja aus der ehemaligen DDR. Und das war sozusagen die ostdeutsche Bohème. So, da war das auch normal, dass man trinkt. Also das gehörte eigentlich auch zum guten Ton. So.
Und ein bisschen proletarische Kultur. Also dein Vater war ja eigentlich so das Sinnbild im Sozialismus. So.
Ja, aber er war jetzt nicht der klassische Proletarier, sondern eher so, das war halt eher so ein bisschen intellektuell und künstlerisch so ein bisschen oppositionell auch. Und also es war jetzt nicht so die Vorzeigefamilie, sondern das waren schon, meine Eltern waren schon auch in irgendeiner Form Rebellen.
Naja klar, ich meine, es hat immer alles auch positive Seiten, ja. Also auch solche Familienstrukturen sicherlich hatten dann wiederum ihre Freiräume für Kinder, die andere dann nicht haben in den vermeintlich bürgerlich spießigen Haushalten. Aber natürlich waren da pathologische Züge, hast du ja schon so ein bisschen skizziert, ne?
Auf jeden Fall.
So, und wenn die Vater-Mutter-Beziehung halt zum Beispiel eben auch nicht so richtig stimmig ist, was ja sicherlich aus verschiedenen Gründen nicht so war, dann strahlt das eben ab, auch auf die Kinder, ne? Ob ihr wollt oder nicht.
Ja.
Wie war das dann, du hast dann selber gesagt, zunächst hast du das kompensiert mit einer eigenen Sucht. Wie begann die?
Tja, diese Beginner, das ist immer so eine Sache. Also ich kann sagen, als ich 13 Jahre alt war, also ich habe ziemlich schreckliche Erfahrungen gemacht durch den Alkoholismus meines Vaters. Also nicht, dass er gewalttätig gegen mich gewesen wäre, aber ich habe wirklich schlimme Situationen erlebt. Hab ihn mehrfach fast sterben sehen. Also ich habe eine sehr nahe und sehr liebevolle Beziehung zu meinem Vater immer gehabt und auch heute noch. Und ich war eher so, was man so sagt, ein Papakind. Ja, bei meiner Mutter habe ich nicht so die Nähe bekommen, nicht so die Liebe bekommen. Er war in der Lage, mir Liebe und Nähe zu geben. Das hatte aber den Preis, dass ich zusammen mit Alkohol sein musste. Ja, mein Vater hatte mehrere Selbstmordversuche und so. Und das habe ich halt mitgekriegt. Und das war sehr traumatisch. Und ich habe dann mit 13 Jahren, als meine Freunde alle so anfingen, Alkohol zu testen, habe ich gesagt, ich werde niemals trinken. Und ich glaube, da war ich dann schon 15 oder 16, als ein Kumpel zu mir sagte, ja, hier, das musst du mal probieren. Der gab mir dann so ein Bier, musst du einfach ganz schnell trinken. Und das ist ein total tolles Gefühl, schmeckt eklig, aber trink mal ganz schnell. Und dann, ja, dann habe ich das gemacht und dann war eben dieses erlösende Gefühl. Das ist ja eben oft der Beginn der Sucht, dass man dann merkt, jetzt ist schön.
Ja, genau.
Jetzt ist
es muss irgendwas Schönes sein, ne?
Ja,
genau.
Also der Beginn der Sucht ist ja immer, es entspannt sich. Irgendwas, was ich vorher vielleicht gar nicht so mitgekriegt habe, was mich unter Dauerstress gesetzt hat oder mein Nervensystem unter Dauerstress gesetzt hat, entspannt sich auf einmal. Und das ist halt dann der Grundstein der Sucht. Ne? Dann bin ich war ich ja auch ein sehr haltloses Kind. Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 13 und das war die absolute Katastrophe. Also ich sagte ja schon, meine Eltern sind auch eher so eine künstlerintellektuelle, haltlose Menschen gewesen eigentlich, ja, also auch aufgrund ihrer eigenen traumatischen Geschichten. Reden ja darüber, dass es die Generation ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg kam, so.
Ja, die haben also keine die Nachkriegskinder. Häufig, ne? Und so, das sind ja alles.
Ja, und Therapie oder so gab's ja alles gar nicht. Ja. Ne? Und also deswegen, die Trennung meiner Eltern war eine absolute Katastrophe und ich bin wirklich ins Nichts gefallen, ins absolut Bodenlose. Es gab keinen Halt mehr für mich. Und da war dann natürlich dieses, dass ich dann das Bier gefunden habe und was das Bier mit mir macht und dann auch der Wein und so. Das war dann natürlich toll. Und dann bin ich in die, ich war damals irgendwie bei der Antifa. damals war es noch cool. Und dann bin ich in die Hausbesetzer-Szene.
Das war dann
gekommen.
Nach der Wende, nehme ich an.
Genau, das war Anfang der 90er Jahre.
War das hier in Potsdam, ne?
Ja, da hatten wir hier eine große Hausbesetzer-Szene in der Gutenbergstraße und da bin ich dann gelandet. Und aus heutiger Sicht war das echt die absolute Finsternis. Aber damals war das halt.
Ja, damals war es die Freiheit erstmal.
Raus. Genau, die Freiheit und irgendwie cool. Also ja, weiß klar. Ich nicht. Ich fand es jedenfalls cool. Wir fanden es alle cool. Heute denke ich, um Gottes Willen. Aber das ist halt so dieses Gefühl, ich war so ein Blatt im Wind. Und das ging halt auch so, bis ich Anfang 20 war. Und dann habe ich auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur nachmachen wollen und habe dort dann den Vater meines ersten Kindes kennengelernt und bin dann ziemlich schnell schwanger geworden. Dann kam meine Tochter auf die Welt und das war dann sozusagen ja, die Einleitung meiner Genesung, wenn man so möchte. Also meine Tochter, sage ich immer, das klingt krass, aber die Geburt meiner Tochter hat mich eigentlich gerettet. Weil dadurch habe ich das erste Mal gespürt, okay, ich habe jetzt Verantwortung und das heißt, ich muss auch Verantwortung für mich übernehmen.
Wie war das mit der Sucht, wenn ich mal einhaken darf? Gerade Schwangerschaft und Trinken ist ja ein Thema. Also hast du dann da aufgehört?
Genau, also das war ganz komisch. Also irgendwie, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, habe ich schon nicht mehr getrunken und nicht mehr geraucht. Also das war so meine extremste Phase, diese Hausbesetzerzeit.
Auch suchtmäßig nochmal, ja, wahrscheinlich so.
Ja, das war genau da. Das war suchtmäßig meine extremste Phase, so, ne? Und dann kamen mir dann so nach und nach die Kinder und da hatte ich ja dann immer so, ja, also was die Sucht dann im späteren Verlauf meines Lebens ausmachte, war eigentlich, dass wenn ich mal Kinder frei hatte, ich mit einer Freundin irgendwie 3 Wein zu viel getrunken habe. Oder natürlich, dass ich jeden Abend so 2 Wein oder 2 Bier, immer so, dass ich so mir Erleichterung verschaffe. So trinken ja ganz viele Menschen.
Viele
so,
machen das so 2 Bier
am Abend. Na klar, das ist ganz normal. Irgendwie abends zum Feierabend schön beim Kochen schon trinkt man schon ein Bierchen und dann dabei dann genau der Kochwein und so. Also das war eher dieses gesellschaftlich akzeptierte Trinken und ich habe dann halt höchstens mal, wenn es mir irgendwie schlecht ging, dann habe ich auch mal gesoffen, aber das war nicht die Regel. So, nur ich bin halt ein Mensch. Also erstens mal habe ich Kinder und Verantwortung. Und ja, ich bin auch ein spiritueller Mensch so und das passte für mich nicht zusammen. Also ich habe immer diese Diskrepanz gemerkt, weil wenn man süchtig ist, dann macht man sich auch was vor, dann lügt man sich auch an. Und mir war Wahrheit immer ganz wichtig und zu mir stehen können so. Und dass ich wirklich zu mir stehen kann und das konnte ich nicht mehr. Und deswegen, ich habe dann einfach gemerkt, das tut mir so nicht gut, das entspricht nicht meinem Weg und habe dann eben Ja, bin dann zuerst zu NA gekommen, Narcotics Anonymous, über eine Freundin. Und bin dann auch zu AA gegangen, zu den anonymen Alkoholikern, und habe damit das 12-Schritte-Programm kennengelernt.
Und war das so wirklich von heute auf morgen oder war das ein schleichender Prozess?
Schleichend. Das ging über ein paar Jahre. Ich habe es ja vorher auch versucht ohne Selbsthilfegruppen, aber bin immer wieder in dem Sinne rückfällig geworden.
Und da gab es Trinkpausen, die du dir verordnet hast, und dann gab es wieder irgendeinen Anlass, wo du gesagt hast, aber heute, ne?
Es ist ganz interessant, ich habe das neulich von so einem Psychologen oder so gehört, der so mit dem Thema Sucht arbeitet, der hat gesagt, es gibt den oberen Weg und den unteren Weg der Entsuchtung. Der obere Weg, das ist im Prinzip der, den ich gegangen bin, dass man aus so einer, ja, eigentlich gesellschaftlich akzeptierten, ich trinke zwei Wein am Abend, zwei Gläser, dass man daraus irgendwann sagt, nee, das passt nicht zu mir und ich mit Disziplin und so, ich höre auf, ich will nicht. Oder der untere Weg ist eben der absolute Absturz und man muss irgendwann aufhören, weil man sonst sterben würde. So.
Ja, genau. Aber so einen Absturz hattest du also nicht.
Nee, ich bin also diesen oberen Weg gegangen. Ja, und der war aber auch, und deswegen, ich hatte ganz lange nicht diese Einsicht, dass ich wirklich ein Suchtthema habe, weil ich war ja nicht körperlich abhängig oder irgendwie so. Ne? Und deswegen habe ich das gar nicht eingesehen, dass ich ein Suchtthema habe. Und daher bin ich auch immer in Rückfälle gekommen, die ich nicht als Rückfälle gesehen habe. So. Hm, hm. Und als ich dann über eine Freundin, wie gesagt, die sagte, Mensch, komm noch mal vorbei zu unserer Selbsthilfegruppe, da habe ich mich lange gegen gesträubt. Und dann bin ich irgendwann dahin gegangen und habe eben erkannt, dass ich tatsächlich eine Sucht habe. Ja.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ja, das ist ja mal mit der Erkenntnis beginnt es ja erstmal. Hm. Ne? Dann hast du ja gesagt, nachdem du die Sucht überwunden hast, kamst du dann auf die Co-Abhängigkeit, über die wir ja reden wollen in dieser Folge. Wie lange hat es denn deine Entsuchtung, wie lange hatten die gedauert? Also ging das flott, relativ schnell, oder?
Also das ist echt ganz interessant, das sind alles Riesenthemen. Ne? Ich habe ja halt nicht gedacht, dass ich so ein richtiges Suchtproblem habe, so wie die anderen. Und deswegen bin ich ja auch nicht in eine Klinik gegangen, sondern habe das alleine gemacht. Und das war ein ziemlich langer Entgiftungsprozess, sehe ich aus heutiger Sicht. Damals wusste ich es nicht, dass ich entgifte. Also mir ging es bestimmt 3 Monate richtig schlecht, dann also psychisch auch richtig schlecht. Mhm. Also es war ganz schwer auch, wo ich denke, also aus meiner Erfahrung heraus, es braucht wirklich viel Disziplin und viel Willen, um das zu schaffen, weil es einem einfach mitunter dann richtig schlecht geht. Und man kann dann eben nicht mehr dagegen antrinken. So, ne? Mhm. Und das hat ungefähr 3 Monate gedauert, dieser Entgiftungsprozess. Und dann kam das mit Macht hoch, was meine Kindheit anbelangt. So. Und was diese Wunde, diese Urwunde angeht, eigentlich des Alkoholismus meines Vaters.
Das kam dann endlich hoch, weil das hast du betäubt, genau, immer wieder mit Alkohol. Ne? Ja. Wenn das anfing hochzukommen, war da sicherlich der Suchtfaktor da. Ne?
Ja. Genau. Genau, nicht bewusst, weil so weit hat man es ja gar nicht kommen lassen.
Unbewusst,
ne?
Halt. Ja. Also, und was, zu welchen Erkenntnissen bist du dann eigentlich gekommen? Das ist wirklich interessant.
Naja, also dann, als das so hochkam, da setzte eine große Trauerphase ein. Ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich sehr traumatisiert bin durch Alkohol. Mhm. Also dass ich mich medikamentiert habe mit etwas, worüber ich eigentlich total traumatisiert bin. Also das hat ganz viel Schmerz hochgebracht und eben große Trauer über meine verlorene Kindheit. Also ich habe dann dieses Desaster erstmal gesehen. Also da, wie einsam ich war als Kind, wie missbraucht ich wurde durch diesen Alkoholismus. Also und dass ich eigentlich keine Kindheit hatte. Und das hat großen Schmerz verursacht erstmal, ja.
Mhm. Ja, auch Wut wahrscheinlich auf die Eltern.
Ja, also das mit der Wut hat noch ein bisschen länger gedauert.
Mhm. Ist auch erstmal normal.
Ja. Also gerade für Co-Abhängige. Mhm. Also da gibt es dann eben auch diese Sache so mit der Wut, entweder richtet man es gegen sich, dann ist man eher so auf der co-abhängigen Seite, oder man richtet es nach außen. Ne? Und ich habe es immer eher gegen mich und in mich hineingefressen. Das machen viele Co-Abhängige.
Ja. Ja. Gerade bei Kindern ist ja auch immer die Sache, die Kinder erfahren ja einfach nicht so diese Liebe an sich, ne? Nur dass sie da sind, egal was sie machen, sondern die spüren, ich muss immer irgendwas machen, oder in dem Fall die Eltern, B-Eltern, ne? Wie du so schön gesagt hast, also damit die überhaupt funktionieren halbwegs, und dann geben die sich ja häufig immer selber die Schuld und denken, okay, es liegt bestimmt an mir. Ne? Also ich bin noch nicht gut genug, ich muss also mehr machen. Mhm. Und das war wahrscheinlich da auch so der Fall, erstmal bei dir.
Ja, also das kennzeichnet eigentlich mein Leben, dass ich immer an mir gearbeitet habe und dass ich auch immer in Beziehungen war, also egal jetzt, ob es Arbeitsbeziehungen waren oder persönliche Beziehungen, immer in Beziehungen war, wo ich sozusagen diejenige war, die an sich gearbeitet hat und die die Mängel der anderen sozusagen am Ausgleichen war. Also ich war mal hoch akzeptierend und alles am Ausgleichen und ganz viel an mir arbeiten.
Das
also
war das Muster.
Ja, das war immer mein Muster. Ne? Ja. Und genau.
Weil so bist du durch die frühen Jahre gekommen, indem du immer ausgeglichen hast, so ein bisschen genau erfasst hast, was braucht jetzt gerade der Vater, die Mutter war schwierig. Also du musstest ja immer darauf achten. Ja? Also häufig sind ja die Kinder hypersensibel, weil die gewohnt sind, auf alles zu achten.
Absolut.
Jede Kleinigkeit. Ja. Dann kommt der Schritt der Erkenntnis, da sind wir ja jetzt gerade. Das ist nämlich auch wichtig, finde ich, dass man dann irgendwann erstmal erkennt, es lag nicht an mir. Also egal, was ich gemacht hätte und noch hätte alles anstellen können, es ist egal. Also das heißt, man muss dann erstmal erkennen, die Eltern waren auch krank. Und dann die Befreiung meiner Ansicht nach liegt daran, dass man ihnen dann auch verzeihen kann. Ich weiß nicht, ob du da den Schritt dann auch schon gemacht hast. Ne? Also wenn man sie erkennt, sie konnten ja auch nicht anders. Sie haben es ja auch nicht gemacht, um dir zu schaden, sondern sie konnten nicht anders.
Ja. Oh, das ist sehr facettenreich, was du jetzt gerade auf den Tisch bringst. Warte mal ganz kurz. Da hast du jetzt mehrere Aspekte reingebracht, die echt spannend sind. Aber naja, gut. Okay, gehen wir mal auf dieses Verzeihen ein. Erstmal, dass ich gegen meine Eltern gekämpft habe, das war eigentlich eher noch in den Zeiten, wo mir nicht bewusst war, was mit mir los ist. Also ich habe ja einen langen Heilungsweg schon, also auch dann noch mit Alkohol, bis ich an den Punkt kam, okay, worum geht's eigentlich wirklich, wo muss ich ran? Ne? Also diese co-abhängigen Beziehungsmuster, die mich immer wieder in diese Situationen bringen, die eigentlich aussichtslos sind. So. Und diese Auseinandersetzung mit meinen Eltern, das war schon viele Jahre früher. Also da gab's nichts mehr zu verzeihen. Ich habe irgendwann gesehen, ja genau, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wer sind denn meine Eltern, wo kommen die her? Was hatten die für Möglichkeiten, was für Möglichkeiten hatten die nicht? Insofern war das gar nicht so das Thema mehr, die Auseinandersetzung mit meinen Eltern.
Findest du aber nicht, dass es so eine Art Befreiung ist, wenn man ihnen verzeiht und sie damit auch loslässt, damit die Geschichte einen nicht permanent immer wieder beschäftigt? Ne? Also auch beschäftigt im Sinne von dominiert und so und beeinflusst, weil ich denke mal, dass in diesem Verzeihen ist halt auch ganz viel loslassen.
Ja, es ist sehr schwierig, so leicht ist es nicht gemacht. Das sind immerhin unsere Eltern, das sind schon sehr, sehr starke Bindungen. Und ähnlich wie bei der Sucht, da sagt man ja auch, ne? Also man kann genesen, ne? Wenn man jetzt alkoholsüchtig ist, man kann genesen, wenn man keinen Alkohol mehr trinkt. Aber sobald man wieder Alkohol trinkt, ist man da wieder drin. Und so ist es bei der Co-Abhängigkeit auch. Es ist eben auch eine Sucht. Das heißt, bestimmte Dinge helfen mir, um in einem gesunden Verhalten zu sein, um mich gut um mich zu kümmern und so weiter. Aber dass man jetzt das Thema mit den Eltern so gänzlich auflösen könnte, ich glaube es
nicht. Nicht auflösen, aber durch Verzeihen ihnen, also so, weißt du, also dann hat man nicht immer diesen Schuldkomplex. Entweder bin ich selber schuld oder dann sind die Eltern schuld.
Ja, ja, genau.
Das ist beides nicht richtig meiner Ansicht nach, sondern man muss sie so verstehen und meiner Meinung nach eben konnten sie, so wie ich das höre, wahrscheinlich auch nicht anders. Und man muss ja auch die pathologische Seite sehen, dass da auch krankhafte Strukturen waren sicherlich, wo die selber auch drin waren.
Ich weiß immer nicht mit dem Verzeihen, das sind halt wirklich krasse Prozesse. Also das eine ist das kognitive Verständnis und das andere sind so diese Muster, die in uns gewachsen sind.
Es muss aus dir selber kommen.
Genau. Und diese Beziehungsmuster, die sind wahnsinnig machtvoll. Also die Beziehungsmuster, die in unserer Kindheit ja gelegt werden, die sind wahnsinnig machtvoll. Und da hilft uns eigentlich nur, deswegen heißt es ja in den 12-Schritte-Programm immer nur für heute. Bei CODA heißt das sogar in diesem Moment. Also uns hilft eigentlich nur wirklich die Achtsamkeit im Moment, die Achtsamkeit heute.
Ja, so.
Weil wir müssen uns bewusst sein, diese Beziehungsmuster sind da. Die können wir nicht, die können wir nicht einfach auflösen. Ne? Wir können nur schauen, dass wir nur für heute und in diesem Moment uns anders verhalten und bewusst sind und wach sind.
Wie geht's dir heute? Wie lebst du heute zum Beispiel? In welchen Strukturen?
Ist okay, wenn ich ganz kurz nachdenke,
oder?
Wie lebe ich heute? Also ich bin total immer noch mit diesen Prozessen beschäftigt. Das sind langjährige Prozesse, wirklich. Ich sag mal, in meiner neuen Wirklichkeit anzukommen. Also nicht mehr diese automatisierten Beziehungsmuster abzufahren, sondern wirklich für mich besser zu sorgen. Darum geht es ja in der Heilung. In der Heilung von Co-Abhängigkeit geht es ja darum, dass wir unseren Blick zu uns selbst lenken, dass wir uns um uns selbst kümmern, was wir halt versäumt haben. Auch, dass wir zum Teil unsere verlorene Kindheit nachholen und so weiter, ne? Dass wir bestimmte Sachen nachnähren. Und das sind langjährige Prozesse und da bin ich mittendrin. Also ich habe vor 2,5 Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken. Damit gingen diese krassen eigentlich Entwicklungsprozesse los. Und das hat ganz viel gemacht in meinem Leben. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ganz viele Beziehungen sich aufgelöst haben. Denn ich war ja vorher auch mit Menschen zusammen, für die Alkohol zum guten Ton gehört. Also ich habe mich auch in diesen Kreisen bewegt. Diese Freundschaften existieren im Prinzip nicht mehr. Wow. Ne? Also ich musste mir ja ein ganz neues soziales Umfeld aufbauen oder bin halt noch dabei, auch passende Freunde zu finden. Ne? Ja, und das geht jetzt eben mit diesen co-abhängigen Verhaltensweisen ja so weiter. Ich lerne jetzt halt immer mehr über, was tut mir gut, was sind meine Grenzen. Und das heißt, ich setze jetzt Grenzen und damit verschrecke ich natürlich Menschen, die mich vorher anders kannten, die vorher dachten, okay, mit der kann ich eigentlich alles machen, das ist ein gutes Opfer. So. Mhm. Oder, ne, also so die halt auch mit diese Menschen sind ja auch aus einem bestimmten Grund gerne mit Co-Abhängigen zusammen, weil ja. Die sind halt sehr dienstbar, die kann man halt prima ausnutzen. Ne?
Ja.
Und wenn ich dann plötzlich anfange, Grenzen zu setzen, dann sind die Menschen natürlich verstört oder beleidigt, manche Beziehungen erübrigen sich dann einfach. Ne? Und ja. Das ist ja, das ist so der Prozess. Eigentlich ging der Prozess in dieses Bereitsein, auch alleine zu sein, um zu heilen und zu sagen, okay, dann bin ich halt alleine, dann mag mich halt keiner. Also dann mag ich mich halt. Also
man
das
muss
ist
auch
schon sehr
selber lieben, oder?
Richtig.
Bevor jemand anders.
Total, das ist total der Prozess. Also das, dieses radikal, okay, und wenn mich sonst keiner liebt, aber ich bin jetzt gut für mich da. So. Und ja, das ging jetzt halt über die letzten Jahre so. Immer mehr hat sich das aufgelöst mit diesen älteren Beziehungen und baut sich das Neue auf. Da bin ich mittendrin.
Mhm.
Und ja, mir hilft es halt total, zu den Selbsthilfegruppen zu gehen. Das ist halt eine Säule sozusagen in meinem neuen Leben.
Gehst du noch zu der Suchtgruppe oder machst du jetzt nur CODA, also diese Co-Abhängigen-Gruppe?
Ich gehe zu verschiedenen 12-Schritte-Gruppen, genau. Mhm. Und CODA habe ich hier in Potsdam gegründet, weil es hier einfach noch keine CODA-Gruppe gab und weil ich ja dieses Thema habe mit der Co-Abhängigkeit.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ja, erzähl mal, das gehört ja alles mit rein. Ne? Du hast ja vor 2,5 Jahren, sagtest du, gerade aufgehört zu trinken. Dann kam die große Erkenntnis mit der Co-Abhängigkeit. Dann bist du reingegangen, da bist du auch noch mittendrin, wie wir ja erfahren haben, also mitten im Prozess. Es ist sehr spannend, das auch zu hören von dir, ne? Wo man nochmal alles aufarbeitet mit den Eltern und sicherlich auch sich hinterfragt als Kind, wie habe ich funktioniert? Du hast da 1000 Bilder im Kopf und Geschichten, sicherlich Erfahrungen abgespeichert. Und dann hast du ja, wie gesagt, hier diese Gruppe eben initiiert. Und erzähl mal, nimm uns mal ein bisschen mit, wie laufen so die Meetings? Ihr trefft euch hier so regelmäßig?
Ja, genau. Vielleicht ganz kurz. Diese 12-Schritte-Gruppen, die basieren alle auf dem Programm der anonymen Alkoholiker. Das sind sozusagen das ist der Grundstein. Und da haben sich ganz viele verschiedene 12-Schritte-Gruppen eben gebildet zu allen möglichen Substanzsüchten und Verhaltenssüchten und emotionalen Süchten. Genau, und CODA ist eben ein Programm für Co-Abhängige. Wir haben dort bestimmte Prinzipien und Leitlinien. Wir treffen uns und dann lesen wir erstmal, wie so zur Erinnerung, jedes Mal diese Prinzipien und diese Leitlinien und die Schritte vor. Und dann öffnen wir den Raum, dann ist Zeit zum Teilen. Das machen wir so ein bisschen zeitlich begrenzt, so jeder kann so 5 Minuten teilen, so ungefähr. Und man teilt dann eben von sich. Was bewegt mich gerade, wie geht's mir und so. Und die anderen hören einfach zu, sind einfach da, ja, bewerten das nicht, kommentieren das nicht. Es gibt keine Ratschläge. Jeder bleibt wirklich bei sich und das ist sehr wohltuend. Und dann haben wir natürlich, das 12-Schritte-Programm ist ja ein spirituelles Programm, also nicht religiös, aber spirituell. Das heißt, wir sind uns bewusst, dass es eine höhere Macht gibt, was für jeden irgendwie ein bisschen was anderes sein kann. Deswegen nennt man es da Higher Power oder höhere Macht. Und dass eben auch, wenn diese Menschen zusammenkommen in diesem Geist, dass dann auch so eine Art Gruppengewissen entsteht. Also das sind einfach gute Räume, um sich sicher zu fühlen. Das ist ja auch, Anonymität ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben wirklich das, was man da hört, auch nicht nach außen trägt, beziehungsweise auch nicht so, dass da irgendjemand erkannt werden könnte. Ja, also das Teilen ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Element, was sehr wohltuend ist. Und dann beenden wir das Meeting auch wieder, indem wir so ein paar Dinge lesen gemeinsam und noch ein gemeinsames Gebet haben. Was auch ganz wesentlich ist, ist eben die Arbeit mit den 12 Schritten. Also die 12 Schritte sind nicht einfach nur so zum Vorlesen, sondern ist es auch dafür, dass man sich da durcharbeitet sozusagen. Das soll einem eben Halt geben im Alltag, um suchtfrei zu leben und um unabhängig zu werden. So.
Also sind alle in deiner Gruppe also suchtfrei? Also jetzt im Sinne von Alkohol. Ich meine, irgendeine Sucht hat ja wahrscheinlich jeder. Ja, manche zuckersüchtig, Kaffee, Sport, was auch immer. Oder sind da auch welche dabei, die selber noch Drogen konsumieren?
Ja, das kann schon sein. Also das ist jetzt bei Coda ist es ja jetzt keine Voraussetzung, dass man irgendwie keinen Alkohol trinkt. Ne? Es ist halt so, dass manche Co-Abhängige eben eine Zusatzsucht entwickelt haben, um mit ihrer Co-Abhängigkeit klarzukommen. Das habe ich ja vorhin bei mir so beschrieben. Genau. Das ist aber nicht immer so. Ja. Also es gibt auch als Alleinstellungsmerkmal sozusagen die reine Beziehungssucht oder irgendwie so. Ne?
Und häufig sind es Partner, wobei von Süchtigen?
Oder Kinder, also genau. Also es gibt es in verschiedenen Kontexten. Ne? Man kann ja zum Beispiel auch arbeitssüchtig sein und dann hat man es irgendwie im Arbeitsumfeld, diese Co-Abhängigkeiten. Ne? Oder man klebt total an seinen Kindern dran oder eben.
Naja, häufig, wie wir es ja schon gesagt haben, ne? Also man stellt diese Beziehung irgendwie immer wieder her, bis man es dann mal erkennt, oder? Also wenn man die Ursprungsfamilie ist eben so präsent, dass man das unbewusst, gar nicht bewusst, aber häufig bei der Partnerwahl oder Arbeitsplatzwahl, Freundeauswahl, irgendwo immer Strukturen herstellt, die sich dem ähneln, was man kennt. Bis man es erkennt und dann hat man die Möglichkeit, das zu durchbrechen und anders zu leben. Das machst du ja gerade und sortierst ja gerade dein Umfeld neu, wie du ja sagst, ne? Oder wer nicht das tut, der bleibt häufig in diesen Strukturen. Dann fühlt sich immer unglücklich und häufig ist dann der Weg zur Sucht natürlich geebnet. Ne?
Ja. Naja, und vielleicht, wenn es okay ist, würde ich vielleicht noch ganz kurz sagen, Co-Abhängigkeit ist natürlich etwas, was schwer zu erkennen ist, gerade bei sich selbst, dass man das hat. Das hat eben, habe ich vorhin schon gesagt, sehr viele Gesichter, sehr viele Facetten. Was das kennzeichnet, würde ich vielleicht noch gern sagen.
Ja, gerne. Aus deiner Erfahrung, sag mal.
Genau, also Kennzeichen von Co-Abhängigkeit ist eben genau das, ich bin gar nicht richtig bei mir. Ich bin ständig mit den Themen von anderen beschäftigt. Ich bin zum Beispiel besessen von meiner Beziehung. Ne? Also ich kreise mich ständig um den Partner und denke immer da, irgendwas verändern zu müssen. Also Manipulation und Kontrolle sind so Kennzeichen. Und das gestehen sich Co-Abhängige nicht gern ein, weil sie sind ja immer die Guten. Ne? Sie sind ja immer die, die alles für alle machen. Ja. Aber dahinter steckt eigentlich der Wunsch, sein Umfeld zu kontrollieren. Also dahinter steckt eine ganz tiefe Unsicherheit, Lebensunsicherheit, dass man sich einfach nicht gehalten fühlt und dass man versucht, über diese Kontrolle des Umfelds und des anderen oder so und über die Manipulation für sich Sicherheit herzustellen. Das heißt, man kann sich überhaupt nicht um seine eigenen Belange kümmern, man kann seinen eigenen Hobbys teilweise nicht nachgehen, man kann sich nicht in die Entfaltung bringen, was man eigentlich gerne machen möchte, weil man ist ja immer damit beschäftigt, sein Umfeld zu kontrollieren. Und das ist so ein ganz...
Weil man glaubt, es tun zu müssen.
Ja.
Manche schleppen diese Muster auch wirklich in Beziehungen, die damit gar nichts zu tun haben, ne?
Ja, natürlich. Die machen, also Co-Abhängige kontrollieren überall. Ja, aber wie gesagt, das ist halt echt der Punkt, den sich Co-Abhängige nicht gern eingestehen, weil sie sich immer für die Guten halten.
Richtig. Sie machen ja alles richtig und der andere, der ist ja der Kranke.
Also gerade wenn man jetzt das Beispiel nimmt, Alkoholiker und Partnerin, co-abhängige Partnerin, da ist es ja ganz klar, das liegt ja an ihm. Wenn er aufhören würde zu saufen, dann hätten wir ja gar kein Problem.
Genau.
So. Und das ist eben so dieses Opferbewusstsein und gleichzeitig eine totale Unselbstständigkeit.
Aber da hat man sich dann auch bequem eingerichtet. Das ist das Problem.
Ne? Genau, das ist eben dann dieses Suchtsystem, was einem dann in irgendeiner Form wieder Sicherheit gibt. Mhm. Also das ist eben eine falsche Sicherheit, aber das ist genau dieses Kennzeichen. Man sucht Sicherheit im Außen, also Co-Abhängige. Also es machen ja Süchtige auch. Die suchen ihre Sicherheit eben über den Stoff, den sie sich von außen zuführen. Das ist eigentlich immer dieses, ich hole was von außen nach innen. Und das ist auch
eine innere Leere auch zu kompensieren.
Ja, genau.
Also jeder, der jetzt zum Beispiel in eine Partnerschaft hineingerät, wo der Partner, sagen wir, am Anfang noch gar nicht getrunken hat, aber während der Partnerschaft trinkt, ist derjenige dann co-abhängig in deinen Augen? Oder ist man nicht automatisch co-abhängig, nur weil der Partner oder der Vater trinkt?
Also, tolle Frage. Ich würde sagen, man hat co-abhängiges Beziehungsmuster, wenn man in sowas reingerät, weil wenn sich einer zum Alkoholiker während der Beziehung entwickelt, würde ich mal sagen, hat es am Anfang sicherlich auch schon irgendwelche Red Flags gegeben. Und wenn nicht, würde man da, glaube ich, anders für sich sorgen. Also wenn man jetzt da gesund wäre an der Stelle, würde man sich da anders abgrenzen oder dann gegebenenfalls auch gehen. Und es ist eher so rum, dass man vorher co-abhängig ist und sich deshalb solche Partner oder solche Umstände
sucht. Man bringt das schon mit, ne?
Ja, also wenn man das nicht wäre, würde man da nicht reingehen.
Ich habe ja manchmal auch so den Verdacht aus bestimmten Geschichten, dass der co-abhängige oft, dass du beschrieben hast, diesen Kontrollzwang, diese Ängste, Unsicherheiten aus seiner Kindheit mitschleppt in so eine Partnerschaft und teilweise den Partner, ich sag jetzt mal, dazu zwingt zu trinken, damit dann endlich wieder das hergestellt wird, was man kennt, um dann wiederum mit der Wut zu reagieren. Weil dann hat man einen Schuldigen. Aber das ist jetzt erstmal nur
eine These für einen anderen Podcast. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine wechselseitige Beziehung.
Ja, aber ich dass auch der Co-Abhängige kann entwickeln, der den anderen wiederum in die Sucht bringt.
Absolut.
Der natürlich da auch irgendwo was mitbringt. Aber also ich glaube schon, dass sich das gegenseitig hochschaukeln kann.
Es ist eine wechselseitige Beziehung. Ja. Also auf jeden Fall. Also natürlich ist niemand schuld daran, wenn jemand anders trinkt. Das sagen dann Alkoholiker.
Also du weißt, was ich meine, ne? Ja, also man kann sich gegenseitig da.
Das ist ja oft der Leugnungsmechanismus der Alkoholiker, dass die sagen, ja, wenn meine Frau nicht so wäre, würde ich ja nicht trinken. Genau. Also die leugnen ja beide. Beide Pole leugnen.
Und damit stellen beide eigentlich Strukturen her, die sie wahrscheinlich aus ihrer Kindheit kennen. Und übernehmen dann die Rollen jeweils, ne, und sind in Mustern. Also
das ist eben dieses toxisch. Genau, das ist eben dieses toxische System.
Ja.
Richtig. Und das bedingt einander.
Ne? Ja. Also wunderbar, dass du das erkannt hast. Also soweit wir das auch immer wieder merken hier bei dem Podcast, bei wunderbaren Gesprächen mit den Gästen, die mit der Erkenntnis beginnt immer alles. Und ohne das geht's auch nicht. Du kannst einem Süchtigen 100-mal erzählen, wie schlimm alles ist, er muss es selber wollen, ne? Und er muss es selber erkennen. Sonst hat das ja alles überhaupt keinen Wert.
Genau, die Erkenntnis, das ist der erste Punkt. Und dann ist natürlich aber auch die Entscheidung. Also die hat man ja dann auch noch.
Das kann auch noch ewig dauern. Aber die mit der Erkenntnis meiner Ansicht beginnt es. Ne? Dann kommt die Entscheidung und dann auch irgendwann das Umsetzen, ne? Das Tun.
Genau, so ist es.
Ja. Was hast du heute für ein Verhältnis zu deinen Eltern? Leben die noch?
Also zu meiner Mutter habe ich keine Beziehung. Das ist zu toxisch. Das ist nicht gut für mich. Zu meinem Vater, der ist mittlerweile seit gut 20 Jahren trocken. Der hat es geschafft.
Ah, das ist doch eine schöne Geschichte.
Ja. Und wir haben.
Die sind nicht mehr zusammen wahrscheinlich, Vater und Mutter.
Nee, die haben sich ja getrennt, als ich 13 war. Und wir haben ein gutes Verhältnis miteinander, würde ich so sagen. Ja, also inzwischen sehr ehrlich.
Gut.
Und liebevoll, ja.
Sehr gut, das ist ja eigentlich auch schön, dass es da so eine schöne Vater-Tochter-Beziehung jetzt geben kann.
Auf jeden Fall, ja, da freue ich mich auch.
Und dann würde mich noch interessieren, deine Geschwister, also nur ganz kurz, haben die einen ähnlichen Weg wie du? Die haben das ja genauso mitgekriegt. Oder wie haben die, welche Schlüsse haben die daraus gezogen? Und hast du zu denen guten Kontakt oder gar keinen? Oder?
Naja, die innerfamiliären Beziehungen sind alle ein bisschen schwierig, weil das eben so ein dysfunktionales System war. Und ich merke auch mit meinen Geschwistern, ich will nicht zu viel über die Sachen meiner Geschwister reden, aus, wie sagt man, naja, will ich halt nicht.
Nee, musst du nicht. Also mich würde es nur so grob interessieren, ob das ähnlich ist wie bei dir, ob ihr euch da austauscht. Weil manchmal haben die Geschwister haben dieselben Erfahrungen gemacht im Elternhaus und ziehen komplett andere Schlüsse daraus.
Ja, die haben schon auch andere Erfahrungen gemacht, weil das Familiensystem ist etwas komplizierter. Also mein Vater ist zum Beispiel nur mein Vater. Meine Geschwister haben andere Väter. Und die haben auch andere Wege genommen. Und was mir aber so auffällt, ist, wir haben nicht ohne Grund wenig Kontakt zueinander, sondern schon, weil dann immer diese Sachen wieder wachgerufen werden in uns. So.
Und die sind aber noch nicht so weit, dass sie das so erkennen und so aufarbeiten wie du.
Darüber will ich mir lieber keine Meinung erlauben.
Ja, nee, du bist bei dir und wichtig ist, dass du in deinem Haus, sage ich jetzt mal, aufräumst bei dir selber, ne, und mit dir im Reinen bist und dir in Liebe begegnest und dann wird dir auch alles andere entsprechend entgegenkommen.
Es ist schon spannend, ne? Weil ganz früher dachte ich immer, ich muss das alles in Ordnung bringen. Ich muss die Beziehungen in Ordnung bringen. Aber das ist ja genau dieses co-abhängige Denken. Und irgendwann habe ich gesehen, also selbst meine Mutter, zu der ich keinen Kontakt habe, ich kann sie doch segnen. Ich kann ihr doch danken, dass sie mir das Leben geschenkt hat. Auf Seelenebene ist das alles möglich für mich, ja. Aber dieser zwischenmenschliche Kontakt, der funktioniert eben nicht. Mhm. Wenn jetzt nur ein, also in einer Beziehung ist es ja auch so, wenn einer nur an sich arbeitet und der andere ist nicht bereit, dann geht's halt irgendwann nicht mehr weiter. Und so ist das halt zum Beispiel auch mit meiner Mutter. Und das heißt ja nicht, dass ich ihr deswegen Kram bin oder irgendwie so, ne? Und das ist so dieses, dann irgendwann auch zu akzeptieren, ja, so ist es halt.
Genau.
Und wer weiß, vielleicht verändert sich es auch mal, weiß man ja nicht. Aber halt Akzeptanz ist eben auch so ein Ding, was man braucht.
Wenn sie sich selber reflektiert, ne? Mhm. Also wenn sie den Schritt nicht macht, sondern vielleicht auch weiter in so einer Art Opferstatus ist und die anderen sind immer schuld, dann macht das irgendwo keinen Sinn, aber sie bleibt deine Mutter. Das ist natürlich so.
Ja, das ist ja ganz häufig so, wenn man den Weg der Entwicklung geht, den Weg der Erkenntnis, den Weg der Entwicklung, da kommt halt nicht jeder mit. Und dann ist irgendwann ein komisches Gefälle in den Beziehungen.
Na, wie mit Freundschaften.
Dann spricht man verschiedene Sprachen. So.
Genau. Mhm. Wie mit Freunden, die ja auch teilweise jetzt nicht mehr mit dir mitkommen und dich noch so kennen, wie es früher war oder auch so haben wollen und das dann eben gar nicht mehr so gut finden, wie du jetzt bist. Aber du musst deinen Weg trotzdem gehen, wenn du dich dafür entschieden hast.
Genau, so ist es.
Jana, vielen Dank, dass du bei uns warst und aus deinem Leben erzählt hast. Ja, wunderbar. Finde ich einen ganz tollen Weg, den du gegangen bist. Wir wünschen dir noch viel, viel Erfolg.
Vielen Dank.
Gerne. Das war Help FM diesmal mit einer spannenden Geschichte zum großen Thema Co-Abhängigkeit. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss und auf Wiedersehen, sagt Oliver Geldener.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.